Naturschutz und Energiewende, der KNE-Podcast.
Alle Fledermausarten, die in Deutschland vorkommen, stehen unter Naturschutz. Sie zählen zu den gesetzlich besonders streng geschützten Arten und haben darüber hinaus zum Teil sogar rote Liste-Status. Vor allem die im freien Luftraum jagenden bzw. ziehenden Arten, wie zum Beispiel der große und der kleine Abendsegler oder die Rauhautfledermaus, sind während der Betriebsphasen von Windenergieanlagen Kollisionsrisiken ausgesetzt. Um den notwendigen Schutz dieser Arten sicherzustellen, können die Genehmigungsbehörden pauschal festgelegte Abschaltzeiten zur Auflage für den Betrieb einer geplanten Windenergieanlage machen. Gewöhnlich liegen diese in Zeiten hoher Fledermausaktivitäten. Es gibt aber auch ein Tool, mit dessen Hilfe sich individuelle Abschaltalgorithmen für einen Fledermaus-angepassten Betrieb berechnen lassen. Mit dem sogenannten Software-Tool Probat kann der Fledermausschutz datenbasiert so optimiert werden. Dieses Betriebsmanagement hilft, das Tötungsrisiko für Fledermäuse zu minimieren. Was Probat eigentlich ist und wie es funktioniert, darüber wollen wir heute mit Dr. Oliver Bär vom Probat-Entwicklungsteam und Gesellschafter bei Ökofor sprechen. Und damit wieder herzlich willkommen bei Naturschutz und Energiewende, der KNE-Podcast. Mein Name ist Anke Ortmann und ich freue mich, Oliver Bär hier heute begrüßen zu können. Herzlich willkommen, Herr Bär. Schön, dass Sie dabei sind.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die Vorstellung und vielen Dank für die Einladung.
Ja, ich denke, dann können wir auch schon direkt einsteigen. Ich habe ja schon so einen kleinen Überblick gegeben oder so einen kleinen Einstieg gegeben, worum es geht beim Fledermausschutz an Windenergieanlagen und dass eben alle Fledermäuse bei uns tatsächlich unter Naturschutz stehen. Aber warum müssen Fledermäuse eigentlich überhaupt an Windenergieanlagen geschützt werden? Wo kommen die Risiken her?
Ja, dass wir uns darüber Gedanken machen, wie wir Fledermäuse an Windenergieanlagen schützen können, hängt vor allem mit dem bedauerlichen Umstand zusammen, dass Fledermäuse geschlagen werden von den Rotorblättern von Windenergieanlagen und dabei zu Tode kommen. In unterschiedlichem Umfang, das hängt davon ab, wo die Anlage steht. Es gibt geringeres oder höheres Schlagrisiko. Bei großen Anlagen können das bis zu über 50, 60 Tiere pro Anlage und Jahr sein, die da zu Tode kommen. Und es wird so eingeschätzt, dass diese Zahlen zu hoch sind, also als gesellschaftliche Abwägung. Wie stark wollen wir die Tiere schützen? Die Tiere genießen einen hohen Schutzstatus, sowohl auf europäischer Ebene als auch auf bundesweiter Ebene. Und da ist vielleicht nochmal interessant, darüber zu sprechen, warum das so ist, also warum die Tiere einen relativ hohen Schutzstatus haben. Und da können wir uns die Ökologie der Tiere ein bisschen angucken. Und da ist vielleicht zunächst mal zu sagen, dass der Name Mäuse in dem Zusammenhang irreführend ist. Also Fledermäuse sind sowohl von Verwandtschaft her jetzt nicht besonders nah an den Nagetieren, als auch von ihrer Ökologie weit entfernt von dem, was wir über Mäuse wissen zum Beispiel. Und so ist es bei Fledermäusen so, die sind natürlich Säugetiere. Das heißt, die Weibchen tragen ihre Jungen und das ist als ein fliegendes Säugetier natürlich problematisch. Und deswegen ist die Zahl der Nachkommen sehr stark begrenzt. Also Fledermäuse haben ein oder maximal zwei Junge pro Jahr, pro Weibchen. Das heißt, wir bewegen uns in ganz anderen Dimensionen, als das bei Nagetieren möglich ist, die Populationseinbußen oder Schwankungen sehr schnell ausgleichen können und auch müssen. Diese Populationen zeigen starke Schwankungen, witterungsabhängig, je nachdem, wie viele Räuber da sind. Das ist bei Fledermäusen ganz anders. Wir haben sehr stabile Populationen in der Regel. Die Tiere werden alt, weil sie auch nicht viele natürliche Feinde haben. Und das heißt, die Entnahme von Individuen, also der Verlust von Individuen, schlägt hier viel stärker zu Buche, als das bei anderen Tieren, die eine andere Strategie haben, der Fall wäre. Und das, was die Fledermäuse machen, das nennt man dann in der Ökologie K-Strategen, wozu wir zum Beispiel auch gehören. Das heißt, das sind Tiere oder eben auch Menschen, die viel in ihre Nachkommenschaft investieren, also viel Zeit damit zubringen, viel Energie da rein investieren, dass die Jungen groß werden. Dann sind aber diese Populationen, wenn man es auf Populationsebene betrachtet, auch darauf angewiesen, dass diese Individuen lange leben, weil eben Verluste nur schlecht ausgeglichen werden können.
Von welchen äußeren Faktoren oder Umweltfaktoren ist denn die Aktivität von Fledermäusen abhängig?
Das sind viele Faktoren, die man verwenden kann, um die Aktivität von Fledermäusen an Windenergieanlagen vorherzusagen. Und wir suchen natürlich immer noch weiter nach Faktoren, die diese Vorhersage verbessern. Der erste Faktor, der sehr früh klar wurde, dass ein sehr wichtiger ist, das ist die Windgeschwindigkeit. Das heißt, die Tiere sind möglicherweise vor allem bei niedrigen Windgeschwindigkeiten unterwegs, dort oben. was uns überhaupt in die Lage versetzt, ein System zu entwickeln, das halbwegs auch mit den Kosten darstellbar ist. Das heißt, die Fledermäuse sind bei niedrigen Windgeschwindigkeiten unterwegs und zu diesen Zeiten wird dann abgeschaltet, wodurch aber auch die Ertragsverluste sich in Grenzen halten, die funktionieren. Weitere Faktoren sind einfach Zeiten im Jahr und auch in der Nacht. Das heißt, wir haben die Konzentration der Fledermausaktivität auf den Spätsommer und auf den Frühherbst. Also wenn die Tiere dann aus ihren Quartieren mit den Jungen ausfliegen und dann teilweise auch schon Zugbewegungen wir haben bei einigen Arten. Das ist so der Zeitraum, wo wir die höchste Aktivität haben in der Regel. Und im Nachtverlauf haben wir das in der Regel so, dass die Tiere dann, nachdem sie abends ausfliegen, da sind sie sonst am aktivsten, da sind sie natürlich hungrig, versuchen Insekten zu fangen und deswegen haben wir in der ersten Nachthälfte in der Regel einen Schwerpunkt der Aktivität. Und auch die Temperatur hat einen starken Einfluss. Fledermäuse sind ja Insektenfresser. Das heißt, sie sind vor allem dann aktiv, wenn Insekten aktiv sind, also wenn sie Insekten fangen können. Darauf beruht wahrscheinlich auch dieser relativ starke Zusammenhang mit der Windgeschwindigkeit. Fledermäuse könnten auch bei höheren Windgeschwindigkeiten fliegen. Das lohnt sich aber nicht, weil dann keine Insekten mehr dort oben unterwegs sind. Und deswegen ist auch die Temperatur noch ein Faktor. Bei niedrigen Temperaturen fliegen weniger Insekten. Und deswegen ist auch das ein Vorhersagefaktor, den wir verwenden.
Okay, ich mache nochmal einen kleinen Schritt zurück. Sie haben das ja schon erklärt, aber ich würde es trotzdem ganz gerne vielleicht nochmal so ein bisschen detaillierter aufschlüsseln wollen. Also wie wurde dieses Tool entwickelt und was fließt alles mit ein?
Das Probat-Tool ist ein Software-Tool. Das heißt, es ist ein Online-Tool, das im Browser bedient werden kann und dort werden Daten eingelesen und dann kommen die Abschaltvorgaben oder die Betriebsvorgaben für die jeweilige Anlage raus. Das heißt, es ist nicht ein Tool im Sinne eines Gerätes, das an einer Anlage installiert wäre. Ich mache jetzt vielleicht zwei Schritte zurück zu den Anfangszeiten, zu den Gründen, warum wir Probat überhaupt entwickelt haben. Das war um die Jahrtausendwende etwa bekannt, dass Fledermäuse häufig von Schlag an Windenergieanlagen betroffen sind. Das heißt, dass Fledermäuse dort häufiger zu Tode kommen. Und auch unter anderem durch unsere ersten Forschungsergebnisse wurde dann klar, dass das zum Glück vor allem bei niedrigen Windgeschwindigkeiten auftritt. Und damit stand dann auch relativ bald die Idee im Raum, die Anlagen bei niedrigen Windgeschwindigkeiten abzuschalten, um die Fledermäuse zu schützen. Das ist im Prinzip immer noch der Kern dessen, was wir heute auch machen. Was damals allerdings nicht klar war, ist, wie hoch ist das Schlagrisiko eigentlich? Es war klar, die Tiere kommen zu Tode, aber es war nicht klar, wie viele Tiere das sind. Und das war einer der Punkte, die wir in den damaligen Forschungsarbeiten erstmal klären wollten. Wir wollten herausfinden, wie groß ist das Problem, wie viele Tiere sind davon betroffen. Und das ist einer oder der erste Schritt, den Probat heute immer noch leistet. Das heißt, das erste Ergebnis ist, mit wie vielen Schlagopfern ist an dieser Anlage zu rechnen, wenn wir nichts unternehmen, also wenn die Anlagen im Normalbetrieb laufen. In den Anfangsjahren wurde das gemessen, indem man unter den Anlagen nach toten Tieren gesucht hat. Man kann sich vorstellen, dass das sehr aufwendig und sehr mühsam ist, da die Tiere da auch nicht unbegrenzt lange liegen. Die werden abgetragen von Füchsen, von anderen Aasfressern, auch von Insekten natürlich. Man kann sowieso nicht alle Tiere finden und die Flächen sind sehr groß. Der Aufwand ist also immens. Und deswegen war auch eines unserer ersten wichtigen Forschungsergebnisse, dass wir diese Nachsuchen ersetzt haben durch akustische Erfassungen. Und das sind dann die Geräte, die wirklich an der Anlage installiert werden. Es werden Ultraschalldetektoren, also Fledermausdetektoren nennt man die auch, oben an der Gondel. Das heißt, das ist dieses Gehäuse oben auf dem Turm dieser Anlage. Dort werden die Geräte installiert und nehmen die Ultraschallsignale der Fledermäuse auf, die Fledermäuse benutzen, um sich zu orientieren, um ihre Beute zu finden. Das ist das Orientierungssystem der Fledermäuse. Die haben ein Sonar, mit dem sie arbeiten. Und basierend auf diesen akustischen Daten, und das war unser Forschungsergebnis damals, können wir rückrechnen, wie hoch ist das Schlagrisiko durch diese Fledermausaktivität, die wir dort oben gemessen haben. Das ist also der erste Schritt, den Probat leistet. Das heißt, wir haben akustische Daten, die werden an der Anlage aufgenommen. Probat berechnet dann aus diesen akustischen Daten, wie hoch ist das Schlagrisiko an dieser Anlage, wenn wir nichts unternehmen. Der nächste Schritt ist, dass dann von behördlicher Seite festgelegt wird, wie hoch darf das Schlagrisiko denn sein? Also wir wissen, wie hoch es real wäre, wenn die Anlage normal laufen würde. Die Behörde muss dann festlegen, wie viel ist denn dort maximal zulässig. Das unterscheidet sich von Bundesland zu Bundesland, von Region zu Region in Deutschland etwas. Aber die Zahl liegt in der Regel zwischen ein oder zwei Schlagopfern pro Anlage und Jahr. In Ausnahmefällen, vor allem in den nordwestlichen Küstenregionen, auch etwas niedriger. Und dann ist der nächste Schritt, den ProBat auch leistet, vorherzusagen, wann ist denn das Schlagrisiko am höchsten? Und in diesen Zeiten sollten wir natürlich am meisten abschalten. Und in den Zeiten, wo das Risiko gering ist, sollten wir wenig abschalten. Und diese Vorhersage des Schlagrisikos zu optimieren, das ist das eigentlich, was wir, ja, unser täglich Brot ist. Das ist unsere Arbeit bei der Weiterentwicklung der Software. Das heißt, wir versuchen immer besser vorherzusagen, wann sind Risikozeiten, in diesen Risikozeiten die Anlagen stillzustellen, aber in den Zeiten, wo das Risiko niedrig ist, die Anlagen natürlich möglichst laufen zu lassen, um die Energieverluste so gering wie möglich zu halten.
Ich muss mal einmal nachhaken, stillzustellen heißt wirklich, die Anlagen runterzufahren oder werden die in diesen sogenannten Trudelbetrieb versetzt, also in eine Rotorgeschwindigkeit, die für die Fledermäuse als ungefährlich gilt, aber jetzt nicht so viel Energie benötigt, wie wir fahren die Anlage ganz runter und fahren sie dann wieder wirklich hoch.
Genau, das ist richtig, das ist immer so ein bisschen salopper Sprachgebrauch, ja. Oder die Anlage abschalten. Die Anlage wird natürlich nicht abgeschaltet, sondern was dann gemacht wird, das ist genau der Begriff Trudelbetrieb. Und die Anlagen werden auch nicht gebremst. Das wäre, würde viel zu viel Verschleiß erzeugen, das wäre nicht machbar, sondern was passiert ist, dass diese Rotorblätter, die können in sich rotiert werden um die eigene Achse. Und das heißt, sie werden aerodynamisch unwirksam oder sogar bremsend. Und das ist das, was dann letztlich die Anlage bremst. Das heißt aber, es gibt keine Bremse in dem Sinne. Und deswegen bewegt sich dieser Rotor je nach Windgeschwindigkeit immer noch, aber eben relativ langsam und mit Geschwindigkeiten, von denen wir annehmen, dass sie in der Regel für Fledermäuse ungefährlich sind. Das heißt, genau, das ist einfach ein etwas ungenauer Sprachgebrauch, wenn man davon abschalten spricht.
Also es ist im Grunde wie bei der Reduktion der Kollisionsrisiken für Vögel. Da passiert ja genau das Gleiche, dass die Rotoren so umgestellt werden und dann
die Windenergieanlage immer langsamer wird. Genau, das ist einfach das Standardverfahren.
Genau.
Ja, ein Bremsen ist nicht, das ist nicht machbar. Das wäre von der Technik her, ist das nicht machbar.
Sie haben das eben so schön in Ihren Ausführungen beschrieben, dass die akustischen Aufnahmen oben an der Gondel passieren. Also da, wo die Rotorblätter ansetzen. Nun ist es aber so, dass Windenergieanlagen wirklich immer größer werden und auch die Rotorenblätter immer länger werden. Das heißt, im Grunde die Entfernung zwischen der Rotorspitze und dem Ort, wo diese akustischen Signale, also wo die Ultraschallrufe der Fledermäuse erfasst werden sollen, dieser Abstand wird eigentlich immer größer. Ist dann überhaupt noch eine sichere Erfassung der Ultraschallrufe der Fledermäuse garantiert oder gesichert?
Ja, das ist eine gute Frage, um die es auch viele Diskussionen gibt und mit der wir uns auch viel beschäftigen in unserer täglichen Arbeit. Und jetzt muss ich etwas mehr ins Eingemachte einsteigen. Was wir dort messen akustisch, das ist nicht die Aktivität im gesamten Rotorbereich. Das ist nicht möglich. Das wäre auch schon an alten Anlagen mit Rotordurchmessern, die damals halb so groß waren wie heute, nicht möglich gewesen. Und das ist heute schon überhaupt nicht möglich. Das heißt, was wir messen, ist ein relatives Maß der Fledermausaktivität. Ein standardisiertes Maß. Das heißt, es ist vergleichbar zwischen verschiedenen Anlagen. Und von diesem Maß können wir dann aus den Korrelationen, die wir damals etabliert haben, rückschließen, mit wie viel Schlagopfern ist zu rechnen an dieser Anlage. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den man im Kopf haben muss, wenn man sich mit dieser Thematik beschäftigt. Nun ist es aber natürlich so, dass damit die Anlagendimension noch nicht mit einkalkuliert ist. Also für die akustische Erfassung ist es egal, wie groß die Anlage ist. Wir haben das Mikrofon oben an der Gondel und dort wird die Fledermausaktivität aufgenommen. Das heißt, wir müssen dann Korrekturfaktoren verwenden, um für den Rotordurchmesser zu korrigieren. Und diese Korrekturfaktoren beruhen in erster Linie auf wärmeoptischen, dreidimensionalen Beobachtungen der Fledermausaktivität, die wir in Kooperation mit anderen Wissenschaftlern durchgeführt haben. Dort beschreiben wir die Verteilung der Fledermaus im Luftraum um Windenergieanlagen und damit korrigieren wir dann für den jeweiligen Rotordurchmesser. Und was schön wäre, was wichtig wäre, wäre tatsächlich auch für die inzwischen sehr großen Anlagentypen, das Ganze nochmal zu korrelieren mit tatsächlichen Schlagereignissen. Das ist allerdings wegen der Größe der Anlagen im Moment einfach nicht mehr realistisch umsetzbar. Also wir können diese riesigen Flächen unter diesen Anlagen nicht in einer Genauigkeit absuchen, dass wir Zahlen bekommen, wo wir sagen können, okay, unsere akustische Erfassung sagt eben von uns gewünschten Maße, also mit der von uns gewünschten Genauigkeit, tatsächlich das Schlagrisiko vorher. Also diese Kontrolle ist im Moment tatsächlich einfach nicht möglich. Und wir hoffen oder wir gehen davon aus, dass in naher Zukunft es Systeme geben wird, die tatsächlich das Schlagereignis registrieren. Das heißt Kamerasysteme in Kombination mit Vibrationssensoren zum Beispiel, also vielleicht auch Sensorkombinationssysteme, die dann das eigentliche Schlagereignis registrieren, sodass wir nicht mehr unter den Anlagen dann die Tiere suchen müssen, was, wie ich gesagt habe, einfach immer weniger realistisch möglich ist und auch finanziell dadurch nicht mehr darstellbar. Das wären Millionen von Euro, die man da investieren müsste. Und selbst dann wären die Aussagen wahrscheinlich nicht genau genug. Also wir hätten nicht die Aussageschärfe, die wir eigentlich brauchen für diese Fragestellung.
Was ist denn mit der Idee, die man ja auch schon öfter gehört hat, einfach am Mast beziehungsweise sozusagen am Fuß der Windenergieanlage ein weiteres Mikrofon zu installieren, um eben, sag ich mal, in tieferen Bereichen auch noch akustische Signale aufzunehmen oder Signale aufnehmen zu können, erfassen zu können. Was halten Sie von dieser Aussage? Oder?
Ja, ist auch eine spannende Frage. Das ist eine Frage, mit der wir uns tatsächlich jetzt dem letzten von uns abgeschlossenen Forschungsprojekt beschäftigt haben. Dazu auch in diesem Jahr in einer Veröffentlichung des Bundesamtes für Naturschutz die Daten und unsere Schlussfolgerungen dargelegt haben. Unsere Ergebnisse haben gezeigt, dass Fledermäuse sich in der Höhe relativ konstant verteilen an verschiedenen Standorten. Also für uns war das sehr überraschend. Damit hatten wir nicht gerechnet, dass tatsächlich an verschiedenen Standorten in Deutschland, wo die Aktivität insgesamt sehr, sehr unterschiedlich ist, sie kann sich um den Faktor 100 unterscheiden, je nachdem, ob ich bei einer Anlage bin, die fast an der Nordsee oben ist, wo die Aktivität in der Regel relativ gering ist, oder ob ich mich in Süddeutschland befinde, wo ich wesentlich höhere Aktivitäten bekommen kann. Aber dennoch ist die relative Höhenverteilung der Fledermäuse relativ sehr konstant. Und das führt dazu, dass wir relativ gut mathematisch korrigieren können für den Effekt verschiedener Rotorgrößen oder eben auch zum Beispiel der Nabenhöhe. Und deswegen in vielen Fällen sagen, wir brauchen kein zweites Mikrofon. Es ist sinnvoller, möglichst zum Beispiel alle Anlagen abzubilden, indem man sie beprobt. Das ist was man bei größeren Parks, um Kosten zu sparen, zum Beispiel nicht macht. Da beprobt man nur einen Teil der Anlagen. Und wenn man die Aussageschärfe verbessern will, dann ist das ein besserer Weg. Dann sollte man einfach möglichst viele Anlagen an der Gondel beproben. Es gibt davon aber Ausnahmen. Und das sind Anlagen, die jetzt aus Fledermaussicht die problematischsten sind, dass sie die, deren Rotoren sehr weit zum Boden runterreichen. Dazu gibt es verschiedene Gründe. Teilweise gibt es Höhenbegrenzungen, Gesamthöhenbegrenzungen für die Anlagen, so dass dann auf einem relativ niedrigen Turm ein sehr großer Rotor installiert wird. Und diese Rotoren können dann in Extremfällen bis auf unter 20 Meter hin zum Boden reichen. Und das sind Fälle, wo wir sagen, also auch bei bereits unter 30 Metern, da ist es sinnvoll, auch am Turm, also weiter unten zu erfassen, weil einfach in den tieferen Luftschichten Dinge passieren, die dann sehr relevant sind für den Fledermausschlag, die aber durch das Mikrofon oben in der Gondel nicht mehr genau genug abgebildet werden. Wenn aber der Turm der Anlage hoch genug ist, selbst bei einem großen Rotor, also nehmen wir an, wir haben einen 160 Meter Rotordurchmesser, wir haben aber gleichzeitig auch einen 180 Meter Turm oder 160 Meter Turm, dann funktioniert das Ganze so gut, dass wir in der Regel kein zweites Mikrofon brauchen, weil wir einfach aufgrund der Daten, die wir haben, sehr gut vorhersagen können, wie sich die Fledermäuse verteilen werden in diesem Gefährdungsbereich und das mathematisch dadurch relativ gut korrigieren können.
So, ich würde jetzt natürlich ganz gerne mal ein bisschen was aus der Praxis sozusagen hören. In vielen oder in einigen Bundesländern ist es ja bereits Standard. Es wird ja auch von Betreibern inzwischen eingesetzt und genutzt. Da würde uns natürlich mal interessieren, wie viele Betreiber tatsächlich dieses Probat nutzen und was deren Erfahrung und Rückmeldung eigentlich zu dem Einsatz von dem Tool sind, von der Software sind.
Ja, in Deutschland werden diese Daten nicht gesammelt. Also das heißt, es gibt keine Stelle, die bislang die Genehmigungsbescheide sammelt und dann auswertet, mit welcher Methodik wurden hier Auflagen erlassen? Es gab dazu einzelne Auswertungen, die aber nicht aktuell sind. Und die Zahl der Anlagen, die überhaupt beauflagt werden, sind innerhalb der Jahrzehnte, also diese Zahl hat zugenommen, der Anteil der Anlagen hat zugenommen. Inzwischen kann man eigentlich davon ausgehen, dass fast alle Neuanlagen mit Auflagen zum Schutz von Fledermäusen in Betrieb gehen. Wie viele dieser Auflagen mit Probert berechnet werden, dazu gibt es keine Zahlen. Die haben wir auch nicht.
Das heißt, da sind Sie tatsächlich auf individuelle Rückmeldungen angewiesen, dass jemand sich an Sie wendet und sagt, ich benutze dieses Software-Tool und es ist wirklich, funktioniert wunderbar, ist viel wirtschaftlicher. Wir haben, glauben, gute Erfahrungen damit gemacht zu haben. Also gibt es belastbare Erfahrungen tatsächlich dann mit dem Tool?
Also wir haben natürlich einerseits die Zahlen der Zugriffe auf unsere Homepage. Mhm. Dadurch, dass es ein Online-Tool ist, bekommen wir mit, wenn jemand dort rechnet. Diese Zahlen können wir aber auch nicht eins zu eins verwenden, weil teilweise für dieselbe Anlage mehrere Berechnungen gemacht werden müssen. Das Ganze nochmal angepasst wird und so weiter. Deswegen können wir das nicht eins zu eins umsetzen. Diese Zugriffszahlen haben wir. Und dann sind wir natürlich sehr vernetzt und also mit Behörden, mit Betreibern und so weiter und haben deswegen schon ein gutes Gefühl dazu oder eine gute Einschätzung davon, wie viel das Tool benutzt wird. Wir können aber keine wirklichen Zahlen dazu vorlegen. Und da ist es so, dass die Nutzung sehr stark zugenommen hat und es dort aber auch eine zeitliche Entwicklung gibt. Also sie wurde zunächst wurde das Tool in Süddeutschland stärker verwendet. Im Norden gab es bereits etablierte Vorgehensweisen, die dann über einige Jahre auch noch weiter verwendet wurden. Inzwischen ist es jetzt so, dass sich die Nutzung quasi in den Norden etwas verlagert hat. Das heißt, dass im Süden Betreiber gerne auf pauschale Werte wieder zurückgreifen. Dazu können wir wahrscheinlich gleich auch nochmal kurz was sagen, warum diese Entwicklung stattgefunden hat oder stattfindet. Und im Norden ist es jetzt mittlerweile so, dass das Tool immer häufiger verwendet wird, sodass wir davon ausgehen, dass die Mehrzahl der Anlagen, die in Deutschland in Betrieb genommen wird, im Moment Auflagen hat, die mit Probert berechnet wurden. Und das Ganze ist aber regional unterschiedlich und entwickelt sich auch regional zeitlich unterschiedlich. Und dazu, wie gesagt, können wir auch nochmal kurz was sagen vielleicht.
Sie haben eben gesagt, dass im Süden von Deutschland der Einsatz von Probert eher rückläufig ist. Und im Norden eher zunimmt. Worauf führen Sie das zurück? Können Sie dazu was sagen?
Der Grund für diese zeitlichen Entwicklungen sind in erster Linie Kostengründe. Das heißt, Betreiber wählen natürlich die Varianten, die für sie am wenigsten Ertragsverluste bedeuten. Was natürlich einerseits damit zu tun hat, dass es einfach Unternehmen sind, die natürlich Profite machen sollen. Das ist deren Sinn. Und natürlich ist es auch insgesamt sinnvoll, die Ertragsverluste so niedrig wie möglich zu halten, da ja möglichst viel regenerativer Strom produziert werden soll. Und der springende Punkt darin ist einfach das konstante Größerwerden der Anlagen. Das heißt, wir haben vor 15 Jahren ein System entwickelt, das gut funktioniert hat und wo es dann auch relativ reibungsfrei das Ganze und auch relativ lautlos auf der politischen Ebene funktioniert hat. Das heißt, der Fledermausschutz war längere Zeit kein größeres Thema mehr, weil wir einfach was gefunden haben, was sowohl für den Naturschutz als auch für den Ausbau der regenerativen Energien gut funktioniert hat. Und dann ist es leider dazwischen gekommen, dass die Anlagen immer größer geworden sind. Das führt, wie ich am Anfang schon gesagt habe, dazu, dass pro Anlage es immer mehr Schlagopfer gibt. Das heißt nicht pro Megawattstunde. Das heißt, wenn wir das Kosten-Nutzen-Verhältnis so betrachten, dass wir die Schlagopferzahl pro produzierter Energie sehen, dann sind neue Anlagen besser. Aber dennoch ist es natürlich so, dass eine neue Anlage einfach dadurch, weil sie größer ist, mehr Schlagopfer produziert. Wenn wir nun diese Anlage aber auf dasselbe Schlagopferniveau, also wie ich vorhin gesagt habe, ein oder zwei Schlagopfer pro Anlage und Jahr, also dort das Schlagrisiko so weit reduzieren wollen, dann wird es auch immer teurer. Das heißt, Berechnungen mit Probert sind im Laufe der Jahre immer teurer geworden und sind inzwischen so teuer, dass es vor allem im Süden, wo die Standorte ohnehin nicht ganz so rentabel sind, tatsächlich inzwischen schmerzt. Und deswegen die Betreiber, dort wo es möglich ist, gerne auf die pauschalen Abschaltungen zurückgehen. Das ist allerdings nur eine Scheinlösung, weil diese pauschalen Abschaltungen, die wurden auch entwickelt vor 15 Jahren für die damaligen Anlagendimensionen. Und die Idee war eigentlich, dass es vorsorgliche Abschaltungen sein sollen. Das heißt, das sollte eine sichere Nummer sein. Wenn wir die beauflagen, dann kommen wir in fast allen Fällen auf ein Schlagrisiko, das unter unserer Schwelle liegt. Das hat damals funktioniert, das funktioniert aber inzwischen nicht mehr. Das heißt, das ist so ein bisschen Augenwischerei, was da im Moment passiert. Also es gibt Auflagen, die legal sind, die rechtlich, also die in diesen sehr alten Ländervorgaben noch drinstehen, die aber nicht mehr dazu führen, dass die Schlagopferschwellen, die ebenfalls in den Länderleitfäden drin, tatsächlich eingehalten werden. Das heißt, wir erhöhen stillschweigend die Schlagopferschwelle, weil wir das Dilemma haben, dass eben die Kosten auch gestiegen sind. Das heißt, wir brauchen dort eine Lösung, die einerseits ermöglicht, auch moderne Anlagen zu bauen und andererseits, wo wir wirklich realistisch einschätzen, wie hoch ist denn das Schlagrisiko jetzt, dass diese Anlage wirklich produziert oder wie viele Schlagopfer, mit wie vielen Schlagopfern müssen wir an dieser Anlage rechnen? Und ist das das, was wir wollen gesellschaftlich? Also ist das ein Schlagniveau, das wir gesellschaftlich einfach akzeptieren?
Das heißt, da wäre eigentlich Bedarf, da mal nachzujustieren, wenn man schon mit diesen pauschalen Abschaltungen arbeitet.
Und ja, genau. Also entweder die
Pauschalenabschaltungen. Und eine Abwägung zu treffen.
Genau. Also entweder die pauschalen Abschaltungen nachzujustieren. Das würde aber natürlich zu relativ hohen Kosten führen. Deswegen wird das zumindest mittelfristig auch keine Lösung sein, die wirklich funktioniert. Das wird zu vielen Konflikten führen. Und deswegen machen wir uns darüber auch viele Gedanken, was sind denn mögliche Lösungen. Und da kommt jetzt das Thema, das vorhin schon mal kurz angeklungen ist, nämlich die Altanlagen mit ins Spiel, wo wir vielleicht jetzt in diesem Punkt nochmal drauf eingehen könnten.
Das würde ich nochmal spannend finden. Also ja, genau. Einfach nochmal, bevor wir so zum Abschluss kommen, würde ich diesen Bogen wirklich total gut finden, weil da sieht es ja noch ein bisschen anders aus mit den Altanlagen.
Genau, also vielleicht erstmal zu sagen, was wir als Altanlagen bezeichnen. Jetzt in diesem Kontext von Fledermausschutz an Windenergieanlagen bezeichnen wir damit einfach Anlagen, die in Betrieb gegangen sind, bevor das ganze Thema überhaupt wirklich ein Thema war. Das heißt, die haben keine Auflagen zum Schutz von Fledermäusen. Das Thema war noch nicht so ins Bewusstsein gedrungen, dass man das damals gemacht hätte. Und das ist tatsächlich im Moment noch über die Hälfte der Anlagen. Und die produzieren, in Anführungszeichen, also an denen kommt die Mehrzahl der Fledermäuse zu Tode. Das heißt, das Hauptproblem aktuell und tatsächlich auch noch mittelfristig, dazu haben wir bereits Modellrechnungen gemacht, sind Anlagen, an die wir durch jetzige Gesetzgebungsverfahren durch jetzige Auflagen für Neuanlagen nicht rankommen. Und insofern entstehen dann auch teilweise etwas absurde Dinge, also dass eine neue Anlage, eine große neue Anlage, die gebaut wird, die muss die aktuellen Schlagopferschwellen einhalten. Das führt zu, wie ich gesagt habe, vor allem in Süddeutschland teilweise schon erheblichen Ertragsverlusten. Und daneben steht eine Altanlage, die nur einen Bruchteil dieser Energie produziert, die aber ein Vielfaches der Schlagopferzahlen erzeugt, weil sie einfach völlig ohne Auflagen zum Schutz von Fledermäusen läuft. Und also wenn ich das so schilder, dann ist natürlich, genau, das Ganze ist absurd und die Lösung liegt natürlich jetzt erstmal, wenn man, ich sag mal, rein logisch drauf schaut, liegt die natürlich auf der Hand. Das heißt, wir sollten diese Altanlagen in das Gesamtkonzept mit reinnehmen und dann könnten wir jetzt sofort gleichzeitig die Schlagopferzahl, also die Gesamtschlagopferzahl reduzieren und gleichzeitig die Ertragsverluste verringern.
Wie realistisch ist das, dass das vielleicht mal in Betracht gezogen wird oder in irgendwelche Länderleitfäden oder Gesetzgebung mit aufgenommen wird?
Genau, und das ist der Haken an der Sache. Es gibt einen Schutz für solche Projekte, die einmal genehmigt worden sind, der nicht absolut ist. Es gibt zum Beispiel auch schon ein Gerichtsurteil dazu, wo eine Anlage nachträglich beauflagt wurde mit Schutzauflagen, weil dort eben festgestellt wurde, dass Fledermäuse zu Tode kommen, wovon an jeder Anlage, also zumindest bei den Anlagen an Land in Deutschland zu rechnen ist. Es gibt keine Orte in Deutschland, wo es keine Fledermäuse gibt und damit ist auch an jedem Ort mit Fledermausschlag zu rechnen. Also das ist im Prinzip möglich, aber bislang nicht in größerem Umfang. Und das ist der Haken einer Sache. Also der Haken ist vor allem ein juristisch praktischer. Wie machen wir das? Gibt es dann Entschädigungszahlungen oder gibt es ein gesetzgeberisches Verfahren dazu? Das heißt, das Ganze müsste etwas größer angegangen werden und dann wäre es aber möglich, eine Lösung zu finden, die dieses Thema Fledermausschutz an Windenergieanlagen wieder auf Beine stellt, die auch langfristig funktionieren. Auch wenn die Anlagen weiter größer werden, können wir Lösungen finden, die unseren Wunsch, die Energieversorgung auf regenerative Energien umzustellen und unseren Wunsch, Artenschutz dabei nicht hinten runterfallen zu lassen, also auch Fledermäuse zu schützen, vereinbaren können.
Das klingt fast schon so ein bisschen wie ein Schlusswort, weil es ein sehr schöner, sehr schöner Ausklang war. Aber ich würde trotzdem gerne mal die Frage stellen, so, wie sieht denn die Zukunft von Probat aus oder bei Ihren Projekten? Ist das zum Beispiel etwas, wo Sie sagen, da in der Richtung arbeiten wir weiter oder eher noch eine Optimierung der Software von Probat? Also was, wie blicken Sie sozusagen mit Ihrer Arbeit da in die Zukunft?
Ja, in Bezug auf Probat, wir sind ständig dabei, die Software weiterzuentwickeln. Ich habe gesagt, einerseits versuchen wir natürlich immer weiter die Abschaltzeiten zu minimieren, zu optimieren, also so, dass wir möglichst viel Fledermausschutz zu möglichst geringen Kosten erhalten. Aktuell sind wir dabei, die Version 8 zu entwickeln. Im Moment ist die Version 7 online und die Version 8 wird für die Nutzerinnen tatsächlich keine so großen Änderungen bringen. Im Hintergrund wird aber alles umgestrickt und wir werden eine Datenbank hinter die Software legen, was einerseits den Effekt für die Nutzerinnen hat, dass die Daten nicht mehr selber vorgehalten werden, also runtergeladen und dann gespeichert werden müssen, sondern dass sie eben online vorliegen und dass vor allem verschiedene Nutzer und Nutzerinnen verschiedene Zugriffsrechte bekommen. Das heißt, die Betriebsdaten der Anlage, die auch mit in die Berechnung eingehen, die können dann direkt vom Betreiber hochgeladen werden, können Zugriff erhalten auf die Projekte, die für sie relevant sind, einfach durch einen Online-Zugang und nicht mehr, indem die Daten oder die Unterlagen dann hin und her geschickt werden müssen. Und was bereits seit vielen Jahren immer wieder gesagt wird, das ist ein Datenschatz, der dort generiert wird. Also finden sehr viele Untersuchungen an Windenergieanlagen statt. Das ist ein Riesendatenberg, mit dem man natürlich wissenschaftlich sehr viel anfangen könnte und auch gerade für die Optimierung des Fledermausschutzes an Windenergieanlagen natürlich sehr viele Ideen und Erkenntnisse gewinnen könnte. Und deswegen werden wir diese Datensätze, die mit Probat bearbeitet werden, in diese Datenbank speichern und nutzen zur Weiterentwicklung von Probat, aber auch in anderen wissenschaftlichen Projekten, wo es dann um den Schutz von Fledermäusen an Windenergieanlagen oder auch um Ökologie und Fledermäusen allgemein oder um den Schutz von Fledermäusen allgemein geht.
Das heißt, Ihnen geht die Arbeit nicht aus. Das klingt so wunderbar. Ich finde das super. Herr Bär, ich möchte mich vielmals bei Ihnen bedanken für diesen wirklich interessanten Einblick und die spannenden Ausführungen und wünsche Ihnen erstmal von unserer Stelle aus viel Glück für die Weiterentwicklung. Wir haben mit Ihnen ein Webinar gerade gemacht und die Konferenz. Von daher bin ich sicher, dass wir uns wieder sprechen und wieder sehen werden auch.
Davon gehe ich auch aus und darauf freue ich mich und nochmal vielen Dank von meiner Seite für die Einladung zu diesem Podcast auch.
Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, weitergehende Fragen zum Thema Fledermausschutz und zum naturverträglichen Ausbau der Windenergie haben, dann besuchen Sie gerne unsere Internetseite oder auch die Seite probat.org. Danke fürs heutige Zuhören, bleiben Sie uns gewogen, auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal.
Naturschutz und Energiewende, der KNE-Podcast.